SWR 2 aktuell.
Mit Florian Rudolf einen schönen Montagabend. Die Bahn klagt gegen neue Streiks. Der Verteidigungsausschuss berät über den Taurus-Lauschangriff. Und die letzte Generation stellt ihre neue Proteststrategie vor. Das und mehr hier bis 6:30. Nicht schon wieder, denken wohl viele von uns, die auf die Bahn angewiesen sind. Die Auswirkungen des letzten Streiks der Lokführergewerkschaft sind noch gar nicht ausgestanden. Da hat GDL-Boss Wieselski schon den nächsten Ausstand angekündigt. Morgen früh ab 2 Uhr soll es im Personenverkehr für 24 Stunden losgehen. Der Güterverkehr wird bereits seit diesen Minuten bestreikt. Die Vorwarnzeit ist aus Sicht der Bahn mit 22 Stunden viel zu kurz gewesen, um mit Notfahrplänen auf diesen Warnstreik zu reagieren. Er sei unverhältnismäßig, grundlos und rechtswidrig. Und deshalb hat die Bahn Eilantrag auf einstweilige Verfügung beim Arbeitsgericht in Frankfurt am Main gestellt. Warum unternimmt die Politik eigentlich nichts? Diese Frage mag sich manch ein Bahnkunde inzwischen stellen. Und die Erfahrung aus diesem Tarifstreit könnte auch die Vorlage für künftige Initiativen liefern. Vorerst aber ist man in Berlin nur aufgebracht, wie Jan Zimmermann berichtet.
Das Bundesverkehrsministerium zeigt sich zunehmend verärgert. Der Chef der Lokführergewerkschaft, Klaus Wieselski, überspanne den Bogen immer mehr, kritisiert ein Ministeriumssprecher. So könne es nicht weitergehen. Minister Volker Wissing sagt, Streiken statt Verhandeln sei verantwortungslos. Er fordert, ein Schlichtungsverfahren einzuleiten. Der FDP-Politiker will allerdings nicht in den Tarifkonflikt eingreifen. Das lehnt auch der Bundeskanzler ab. Es sind keine Änderungen am tarifrechtlich verankerten Streikrecht geplant, erklärt ein Regierungssprecher, auch nicht in bestimmten, besonders wichtigen Bereichen. Forderungen, das Streikrecht einzuschränken, kommen von Oppositionspolitikern und aus der Wirtschaft. Die Bundesvereinigung der Arbeitgeberverbände wirft der Gewerkschaft GDL vor, das Arbeitskampfrecht zu missbrauchen. Der Gesetzgeber dürfe das nicht länger akzeptieren. Kritik kommt auch vom Fahrgastverband ProBahn. Er sieht den Bund als Eigentümer der Bahn in der Pflicht und ruft die Bundesregierung zum Handeln auf.
Die Bahn versucht, den nächsten Lokführerstreik gerichtlich zu verhindern. So oder so, Bahnkunden sind eine leidgeprüfte Spezies. Arbeitskämpfe gibt es aber auch noch woanders. Denn heute ist ein ungünstiger Tag für alle, die im Krankenhaus liegen und auf eine nicht ganz so dringende Operation warten. Denn die Ärztegewerkschaft Marburger Bund hat an bundesweit 23 Unikliniken zum Warnstreik aufgerufen, auch in Heidelberg, Freiburg, Ulm und Tübingen. Nach 4 ergebnislosen Verhandlungsrunden wolle man jetzt den Druck erhöhen, heißt es beim Marburger Bund. Die Forderung linear, 12,5% mehr Geld und höhere Zuschläge in der Nacht, am Wochenende und an Feiertagen. Dr. Jörg Woll ist Oberarzt am Uniklinikum Freiburg und er ist zweiter Landesvorsitzender des Marburger Bundes in Baden-Württemberg und er ist unser Gast im SWR 2 Tagesgespräch. Herr Woll, 12,5% mehr Gehalt ist das Ziel, aber das liegt noch über den Forderungen in vielen anderen Branchen. Warum halten Sie es denn für angemessen?
Ja, zum einen war der Marburger Bund in den letzten Jahren sehr zurückhaltend, was Tarifforderungen angeht. Der Hauptpunkt ist aber, dass es mittlerweile ein Gehaltsgefälle gibt zwischen Ärztinnen und Ärzten an den Universitätskliniken im Vergleich zu den lokalen, kommunalen Krankenhäusern sowie den BG-Kliniken. Mhm. Die verdienen teilweise deutlich mehr, teilweise auch noch je nach Tabellengruppe deutlich über den 12,5 mehr, sodass es mit den 12,5 erstmal darum geht, die Lücke zwischen den Gehältern der Uniklinikärzten und der an kommunalen Krankenhäusern zu schließen, damit die Arbeit an den Unikliniken noch attraktiv bleibt.
Nach den Zahlen der Ärztegewerkschaft Marburger Bund sind die Uniklinikärzte die Schlusslichter bei der Honorierung, obwohl sie ja fraglos wichtige, komplexe Arbeit leisten und außerdem auch noch forschen. Warum haben Sie es dann trotzdem so schwer, Ihre Forderungen durchzusetzen?
Ja, das Problem ist da, der Tarifpartner mit der TDL, das sind halt die Minister der einzelnen Länder, die am Verhandlungstisch sitzen. Und da gibt es das ein oder andere Land, das nicht mal eine Universitätsklinik hat. Und da ist der Druck auf die Herren aus diesen Ländern natürlich nicht so groß, wie wenn man direkt mit einer Stadt oder mit einem Kreis verhandelt.
Sitzen wahrscheinlich auch Damen mit am Tisch, nehme ich mal an. Gibt es denn auf Seiten der Tarifgemeinschaft deutscher Länder, gibt es da bei den laufenden Verhandlungen denn überhaupt keine Kompromisslinien?
Nein, wir sind noch ganz weit von den Forderungen entfernt. Und die Kompromisse sind verbaler Art. Man hat großes Verständnis für uns, man hat großes Verständnis für unsere Lage. Aber das Geld wird nicht bereitgestellt.
Ja, trotz.
Und deshalb erneut der zweite Warnstreik.
Trotz Streikbereitschaft geht es in den Tarifverhandlungen also zäh voran.
Ja.
Und wenn Sie streiken, müssen Sie dann immer noch eine Notfallversorgung sicherstellen? Schauen Sie da vielleicht auch mal neidisch auf die Lokführer, die mit einem Streik das ganze Land lahmlegen, während sich dann die Bahn um die Notfallpläne kümmern muss?
Ja, also neidisch gucken wir nicht auf die GDL. Das war ja jedem klar, der den Beruf des Arztes erlernt hat, dass wir nicht so radikal streiken können wie andere Berufsgruppen. Wir haben da eine ganz andere Verantwortung gegenüber unseren Patientinnen, und der Marburger Bund garantiert auch sowohl der Bevölkerung als auch den Kliniken, dass die Notfallversorgung immer sichergestellt ist. Also es soll kein Patient zu Schaden kommen, weil der Marburger Bund streikt.
Das macht es auf der anderen Seite wahrscheinlich auch schwierig, richtigen Druck zu erzeugen?
Das macht es schwierig, richtigen Druck zu erzeugen, das ist richtig. Aber nur so haben wir auch die Bevölkerung hinter uns und wir bekommen viel Zuspruch von Passanten, die uns jetzt hier bei der Demo zugeguckt haben. Das macht doch Mut, dass die Politik vielleicht einlenkt am Ende des Tages.
Ja, aber Sie haben es ja eben schon gesagt, es gab 4 ergebnislose Verhandlungsrunden. Die nächste Runde ist dann in 2 Wochen am 25. März. Was, wenn sich das weiter so dahin schleppt?
Dann werden wir nicht drum rumkommen, unsere Mitglieder zu befragen, ob wir in einen richtigen Streik gehen. Und heute in Stuttgart hat sich gezeigt, dass die Bereitschaft zu streiken groß ist. Wir können nicht nur Warnstreik, wir können auch einen richtigen Streik.
Wir haben es ja schon angesprochen, 12,5% mehr Geld, mehr Gehalt. Das ist die eine Forderung. Das andere, da geht es natürlich auch um die zusätzlichen Arbeitszeiten, um die Sonderdienste, um die Nachtdienste. Insgesamt gibt ja im Klinikbetrieb eine Regelarbeitszeit von 42 Wochenstunden, so lange wie praktisch nirgendwo gearbeitet. Wie wichtig ist das für Sie, dass Sie da auch über diese Schicht- und Notdienste zusätzlich noch reden?
Ja, da geht es vor allem um unseren eigenen Gesundheitsschutz. Wir haben viel in den letzten Tarifrunden in den Tarif reinverhandelt, wie zum Beispiel eine Begrenzung der Wochenende, eine Begrenzung der Bereitschaftsdienste und auch Zusatzurlaube. Aber das hat den Tarifvertrag so kompliziert gemacht, dass viele nicht mehr durchblicken und vieles, was wir an Errungenschaften hereinverhandelt haben, nicht umgesetzt wird. Das sieht übrigens die TDL genauso. Da sieht die TDL auch Änderungsbedarf und auch die Verwaltung in den einzelnen Kliniken.
Welches Signal, glauben Sie, geht da für den Nachwuchs aus, der ja auch wichtig ist?
Ja, der Nachwuchs wartet auf dieses Signal, weil wenn dieses Signal nicht kommt, dann wird dieser Nachwuchs die Klinikkarriere nicht weiter vorantreiben, ins Ausland gehen oder gänzlich den Beruf wechseln. Das zeigen auch unsere Umfragen.
Sagt Dr. Jörg Woll. Er ist Oberarzt am Uniklinikum Freiburg und zweiter Landesvorsitzender des Marburger Bundes in Baden-Württemberg. Und er war hier im SWR2-Tagesgespräch. Und Sie können natürlich, wie gewohnt, das SWR2-Tagesgespräch oder auch die ganze SWR2-Aktuell-Sendung jederzeit nochmal online nachhören oder auch herunterladen auf swr2.de. SWR Aktuell, wir haben es 18 Uhr und gleich 14 Minuten. Der Kanzler bleibt bei seinem Nein zu einer Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine. Und zumindest einige SPD-Granden wie Europaspitzenkandidatin Barley oder Parteichef Klingbeil pflichten ihm bei. Die Koalitionspartner Grüne und FDP sehen das in großen Teilen anders und einige liebäugeln damit, den CDU-Antrag für eine Taurus-Lieferung an die Ukraine am kommenden Donnerstag zu unterstützen. Die große Uneinigkeit der Ampel in dieser Frage, die dürfte sich aber schon heute Abend in diesen Minuten auf der Sitzung des Verteidigungsausschusses zeigen. Denn dort geht es um die von Russland abgehörte Schaltkonferenz mehrerer Luftwaffenoffiziere. Sie hatten über die Möglichkeit eines Taurus-Einsatzes durch die Ukraine gesprochen. Befragt werden soll dazu unter anderem auch der Verteidigungsminister Pistorius. Georg Schmarte berichtet.
Sondersitzung zur Abhöraffäre, nicht öffentlich. Aber öffentlich reden sie seit Tagen. Die einen, Roderich Kiesewetter, CDU, rufen nach der Vertrauensfrage, die der Kanzler stellen soll. Die anderen, Jürgen Hart, CDU, sagten schnell, Scholz belüge den Bundestag. Verteidigungsminister Pistorius versucht seither, Druck aus dem Kessel zu lassen.
Das liegt an uns, ob wir über dieses Stöckchen springen, was Putin uns hinhält, oder ob wir besonnen weiter unsere Bahn ziehen.
Lars Klingbeil, Co-Vorsitzender der SPD, zieht mit. Aufklären, ja, nacharbeiten. Fakten gegebenenfalls nachbessern, aber ohne Schaum vor dem Mund, sagt der Sozialdemokrat im ARD-Morgenmagazin.
Deutschland muss sich schützen gegen seine Feinde und hier ist sehr klar geworden, in welchen Szenarien Putin auch agiert, dass wir Opfer eines Informationskrieges hier geworden sind. Das ist sehr klar geworden und ich bin mir sicher, der Minister wird deutliche Worte dazu finden.
Deutliche Worte auch zur nächsten Frage, die alles zu überlagern scheint. Wie hältst du es mit dem Taurus-Marschflugkörper? Der Kanzler unschuldig, unzweideutig. Ich bin der Kanzler und deshalb gilt das, sagte er. Das soll heißen, keine Taurus-Lieferung. Scholz will sich nicht drängen lassen.
Wer sich zu sehr beeindrucken lässt davon, dass alle an einem zerren, kann gerade dann, wenn es ganz dramatisch wichtige Entscheidungen sind, nur alles falsch machen.
Falsch wäre es nicht zu liefern, sagen andere. CDU-Mann Röttgen, der grüne Hofreiter, sie schreiben zusammen in der FAZ einen Brandbrief. Motto, der Kanzler macht alles falsch. Außenministerin Baerbock sitzt bei Karin Mioska in der ARD und lächelt Scholz-Kritik weg.
Wenn man dem Kanzler ganz genau zugehört hat, das tue ich jeden Tag, hat er ja deutlich gemacht, dass wir verhindern müssen, dass wir nicht Kriegspartei werden dürfen.
Soweit so wenig überzeugend, sagt die Opposition. Florian Hahn, CSU, will genau darüber heute im Verteidigungsausschuss reden.
Wenn der Bundeskanzler offensichtlich jetzt seit Wochen durchs Land zieht und erzählt, Taurus-Lieferung wäre gleichzusetzen mit einer Kriegsbeteiligung, dann ist es nicht verwunderlich, dass die Bevölkerung so reagiert. Aber es ist halt schlichtweg falsch und es wird nicht besser, wenn man dann dieses Abhörprotokoll liest. Nämlich dort steht ganz klar drin, es braucht keine Soldaten in der Ukraine, um den Taurus in der Ukraine einsetzen zu können.
Baerbock kommt jetzt erneut mit der Ringtauschidee. Wir geben den Briten unsere hochmodernen Taurus-Marschflugkörper und die liefern der Ukraine Storm Shadows. Ringtausch eben. Wer hat's erfunden? Ich, sagt Baerbock.
Das hatte ich damals mit meiner britischen Kollegin, da war es noch Liz Truss, am Anfang sozusagen erfunden mit den Panzern, weil wir als Deutsche nicht direkt Panzer geliefert haben. Und das wäre zum Beispiel eine Option. Aber das besprechen wir gemeinsam vertraulich.
So vertraulich nun auch wieder nicht. Alle reden darüber. Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Strack-Zimmermann, FDP, hält einen Ringtausch für keine gute Idee. Die Briten modernisieren sich auf unsere Kosten. Die Ukraine aber kriegt nur die zweitbeste Waffe. So ihr Argument. Ringtausch. SPD-Chef Klingbeil kann das nicht mehr hören.
Ich lese das alles. Ich höre darüber. Ich würde mich freuen, wenn alle europäischen Partner, inklusive Großbritanniens, dafür sorgen, dass endlich die Munitionsproduktion hochgefahren wird, dass endlich mehr Munition in die Ukraine geliefert wird. Das hilft den Ukrainerinnen und Ukrainern sehr konkret. Und das ist das, worauf sich alle konzentrieren sollten und keine anderen Debatten.
Am Mittwoch dann Regierungsbefragung des Kanzlers im Bundestag. Donnerstag Taurus-Abstimmung von der Union beantragt. Es wird eine turbulente Woche werden.
Georg Schmarte berichtete aus Berlin. Der Verteidigungsausschuss des Bundestages berät über den Taurus-Lauschangriff. Die CDU fordert umfassende Aufklärung. Sie will die Marschflugkörper vom Typ Taurus an die Ukraine liefern. EU-Kommissionschefin von der Leyen ist bekanntlich die Spitzenkandidatin der CDU für die Europawahl. Die CSU setzt EVP-Chef Manfred Weber auf Platz 1 ihrer Wahlliste. Beide waren natürlich heute Vormittag in Berlin dabei, als die Unionsparteien ihr gemeinsames Programm für die Europawahl am 9. Juni verabschiedet haben. Im Mittelpunkt steht dabei die Bedrohung durch Russland, die Verteidigungsbereitschaft, die ein enormes Aufrüsten der Europäischen Union erfordert. Entsprechend lautet auch das Motto, mit Sicherheit Europa, für ein Europa, das schützt und nützt. Was da im Einzelnen zugehört, sagt uns Sabine Henkel.
Das Wahlprogramm mal kurz beiseite, denn sie ist entschieden, die K-Frage in der Union. Jedenfalls sagt das Markus Söder.
Ursula von der Leyen soll wieder Kommissionspräsidentin werden. Also haben wir die K-Frage schon jetzt entschieden.
Wenn es nur mit der Kanzlerkandidatenfrage auch so einfach wäre. Aber dazu im Spätsommer mehr und damit zum Programm für die Europawahl. Das haben Markus Söder und Friedrich Merz in großem Einvernehmen entschieden, wie mehrfach betont wurde.
Wir haben in den letzten Jahrzehnten zwischen CDU und CSU selten eine so persönliche und auch in der Sache große Übereinstimmung gehabt wie gegenwärtig.
Übereinstimmung in Grundsatzfragen also. Mit Sicherheit Europa heißt das Programm und das Thema Sicherheit nimmt großen Raum ein. CDU und CSU wollen mehr Geld ausgeben für die Verteidigung, ein europäisches FBI aufbauen und Kriminalität bekämpfen. Ureigene Unionsthemen also. Oder wie Markus Söder sagt,
es ist Union pur. Wir haben das klare Ziel, dass wir kein linkes Europa wollen. Wir wollen auch keine Brüsseler Ampel, sondern wir wollen ein bürgerlich-konservatives Europa unserer Vorstellung nach.
Das könnte gelingen, denn mehr und mehr Staaten in der EU werden konservativ regiert. Konsens unter ihnen dürfte eine strengere Asylpolitik sein, wie sie Ursula von der Leyen beschreibt.
Für uns ist entscheidend, dass wir in Europa darüber entscheiden, wer zu uns kommt und unter welchen Umständen und nicht die Schlepper und Schleuser, die organisierte Kriminalität.
Daher steht auch im Europawahlprogramm, wozu CDU und CSU die Bundesregierung drängen, dass Asylverfahren in sicheren Drittstaaten durchgeführt werden sollen und EU-Länder nur noch ein bestimmtes Kontingent von Flüchtlingen aufnehmen, wenn sie das wollen. Das Thema Zuwanderung wird den Wahlkampf bestimmen, neben dem Thema Wettbewerbsfähigkeit. Merz hat es gesetzt. Er will die Wirtschaft stärken, die Industrie und den Mittelstand, unter anderem durch bezahlbare Energie. Erneuerbare Energien sollen ausgebaut, aber die Kernkraft mitgedacht werden. Das und mehr steht im Kapitel Wirtschaft und Klima. Und darin findet sich auch etwas, was Ursula von der Leyen als Kommissionspräsidentin vorangetrieben und nun wohl wieder einkassieren soll. Das Aus des Verbrennerautos.
Deutschland ist Autoland,
sagt Manfred Weber, Vorsitzender der EVP im EU-Parlament und CSU-Mitglied.
Wir wollen, dass der Verbrenner auch weiter bei uns in Europa entwickelt wird und gebaut wird, um Arbeitsplätze in Europa zu sichern.
Arbeitsplätze, Wohlstand, Sicherheit. Was fehlt im Programm der Union, ist ein spezielles Angebot für junge Leute. Zum ersten Mal dürfen schließlich 16- und 17-Jährige wählen. Macht nichts, meint Friedrich Merz.
Ich könnte mir vorstellen, wenn wir es gut und richtig machen, dass wir auch wieder eine neue Europabegeisterung gerade in der jungen Generation auslösen können.
Sprach's und eilte zum Fototermin mit der Kommissionspräsidentin und den Freunden aus der CSU.
Sabine Henkel berichtete aus Berlin über das gemeinsame Programm von CDU und CSU für die Europawahl am 9. Juni. Ein Angriff Russlands auf EU-Gebiet. Es ist ein düsteres Szenario für die Zukunft. Ein anderes, mutmaßlich wahrscheinlicheres, ist die Klimakrise. Die Folgen des Klimawandels, die sind tagtäglich sichtbar. Und die Frage ist, wie gut sind wir in Europa darauf vorbereitet? Eher schlecht, urteilen Expertinnen und Experten der Europäischen Umweltagentur. Über deren ersten Bericht zur Bewertung des Klimarisikos spreche ich mit Janina Schreiber aus unserer SWR-Umweltredaktion. Frau Schreiber, was kritisiert die Umweltagentur an den Maßnahmen der EU?
Naja, hauptsächlich reagiere die EU eben nicht schnell genug auf die sich gleichzeitig aber rasant verschärfende Klimakrise. Tatsächlich erhitzt sich Europa im Vergleich zu anderen Kontinenten am schnellsten. Und eigentlich müssen wir also doppelt so schnell reagieren wie der Rest der Welt. Der Bericht nennt dafür 36 wichtige Risiken für Europa, also Dürre, Hitze, Überschwemmungen, Brände und eben auch, was uns das kosten wird, sodass die Politik genau diese Risiken bitte jetzt adressiert. Bei 8 dieser Risiken, da tickt die Uhr besonders laut. Zum Beispiel geht es da um die extrem warmen Meere und den Zustand unserer Küsten, denn der Meeresspiegel steige jedes Jahr an. Aber auch auf dem Land sieht es kritisch aus. Es reiche also laut Umweltagentur einfach nicht, was die EU und die Mitgliedstaaten tun, um Dürren abzufedern oder besser mit zunehmend auftretenden Waldbränden umzugehen.
Wo sehen die Klimaexperten von der Europäischen Umweltagentur denn die Gründe für diese schlechte Vorbereitung?
Also grundsätzlich sagen die Expertinnen und Experten, ist es ja erstmal gut, dass die europäische Anpassungsstrategie von 2021 einen gesetzlichen Rahmen schafft, wie wir uns bis 2050 klimaresistent aufstellen wollen, also wie wir uns an die Folgen der Klimakrise anpassen wollen. Aber viele Ziele und Maßnahmen darin sind eben laut Agentur zu vage formuliert oder es handelt sich nur um freiwillige Verpflichtungen und dann ist es eben fraglich, ob die Mitgliedstaaten das dann auch alle umsetzen und vor allem, wie schnell? In Deutschland zum Beispiel gibt es seit 2008 eine Anpassungsstrategie, nur die Umsetzung dauert eben auch noch an. Die Europäische Umweltagentur sagt aber auch, es fehlt an guter Koordination zwischen der EU und den Mitgliedstaaten. Denn für die meisten Klimarisiken sind eben sowohl Brüssel als auch die Mitgliedstaaten zuständig. Also die Weisung der Umweltagentur sagt, geht bitte stringenter, schneller und besser aufeinander abgestimmt vor.
Womit muss Europa denn überhaupt infolge des Klimawandels in den kommenden Jahren rechnen?
Naja, also eigentlich mehr von dem, was wir in den vergangenen Jahren schon beobachten konnten. Also mehr Starkregenereignisse und Fluten, wie zum Beispiel in Griechenland im vergangenen Sommer oder auch bei uns im Ahrtal. Es gab und gibt schwerere und längere Dürren. Im spanischen Katalonien beispielsweise ist die Situation ja extrem angespannt. Also vor allem in Südeuropa, also Spanien, Italien, Portugal, müssen wir mit lebensgefährlichen Hitzeperioden rechnen. Das ist jetzt erstmal nur, was uns klimatisch erwartet. Der Bericht warnt aber auch davor, dass wir infolge des Klimas einen überforderten Katastrophenschutz erleben werden und damit rechnen müssen, gewisse Medikamenten und Lebensmittelengpässe ertragen zu müssen, weil Lieferketten einfach nicht mehr funktionieren oder Ernten ausfallen oder unsere Trinkwasserversorgung versagt. Es könnten so, der Bericht, hunderttausende Menschen bis Ende des Jahrhunderts durch Hitzewellen sterben, wenn die Politik eben jetzt nicht handelt. Und zusammengenommen kann das eine Gesellschaft natürlich dann spalten.
Das sind auch düstere Prognosen. Welche Konsequenzen ergeben sich denn aus dem Bericht der Europäischen Umweltagentur?
Also grundlegend erstmal keine. Die Europäische Umweltagentur hat die Aufgabe, die Politik zu informieren. Aber die Info kommt in einer spannenden Zeit, denn die Politik in Brüssel befindet sich quasi in den Startlöchern zum Wahlkampf. Im Juni sind Europawahlen. Und von härterer Klima- oder Umweltpolitik ist da bislang noch nicht wirklich die Rede, was es für das Eindämmen der Klimarisiken ja bräuchte. Momentan gibt es eher Beispiele dafür, wo genau das, was die Umweltagentur gerade kritisiert, also fortgeführt wird. Die Landwirtschaft beispielsweise profitiert gerade von einer Ausnahmeregelung und muss keine Flächen für die Biodiversität brachliegen lassen. Eigentlich hatte die Kommission vorgeschlagen, dass weniger Pestizide in der Landwirtschaft eingesetzt werden dürfen. Das hat sie wieder zurückgezogen. Und auch das EU-Gesetz zur Wiederherstellung der Natur gilt laut Umweltverbänden als geschwächt. Also, dass der Warnschuss der Umweltagentur jetzt tatsächlich was bewirkt, dafür stehen die Zeichen momentan noch eher schlecht.
Sagt Janina Schreiber aus der SWR Umweltredaktion. Die Europäische Umweltagentur warnt, dass Europa schlecht vorbereitet sei auf die Folgen der Klimakrise. Diese Sicht teilt sie mit der letzten Generation. Wenngleich die sogenannten Aktivisten sich selbst inzwischen nach diversen Gerichtsverfahren am Kipppunkt wähnen. Sie haben ihren Klebeprotesten abgeschworen und jetzt den Widerstandsfrühling ausgerufen. Ob die letzte Generation damit mehr Rückhalt in der Gesellschaft findet als mit der Blockade des Verkehrs, wird sich zeigen. Heute kündigten die radikalen Klimaschützer in Berlin jedenfalls eine neue Phase des Protestes an, der deutlich ungehorsamer sein soll als der angemeldeter Demonstrationen. Dabei aber, Zitat, absolut friedlich. Über die neue Taktik berichtet Markus Streim.
Ein Tisch auf dem Gehweg vis-à-vis vom Schloss Bellevue, dem Amtssitz des Bundespräsidenten. Zwei junge Frauen und zwei ältere Männer, die Sprecher der letzten Generation, wirken hier verunsichert. Nach zwei Jahren Protest mit viel Sekundenkleber, aber auch unangenehmen Erfahrungen mit Polizei und Justiz. Die Straßenaktionen haben Spuren hinterlassen, auch bei der 27-jährigen Carla Hinrichs.
Jetzt werde ich verfolgt. Ich wurde bereits verurteilt zu einer Haftstrafe auf Bewährung. Ich soll als kriminelle Vereinigung angeklagt werden irgendwann. Das ist beängstigend. Und natürlich bringt uns das auch dazu, dass wir uns überlegen müssen, wo finden wir andere Proteste, wo wir wirklich nachhaltig, unterbrechend, störend, wachrüttelnd protestieren können, aber am Ende nicht alle im Gefängnis sitzen, weil das bringt uns auch nicht weiter.
Für das große Ziel, Bevölkerung und Politiker so aufzurütteln, dass der Klimawandel noch aufgehalten werden kann, wollen die Aktivisten künftig nicht mehr einzeln den Kopf hinhalten, sondern es soll im besten Fall Massenproteste geben. Die letzte Generation wünscht sich einen Widerstandsfrühling, der schon an diesem Samstag mit einem Aktionstag in 10 deutschen Städten beginnt. Mit dabei unter anderem München, Stuttgart, Köln und Leipzig. Und natürlich ist auch in Berlin eine große Aktion geplant.
Am Samstag werden wir um 12 Uhr auf die Warschauer Straße, also auf die Brücke gehen und dort groß protestieren. Und da können wirklich alle dazukommen. Da kann eine Mutter mit ihrem Kind, mit dem Bobbycar dazukommen. Da kann jemand aus der Schule dazukommen und sagen, ich habe heute frei und ich kann mich hier positionieren. Ich kann hier zeigen, ich mache bei diesem Kurs auch nicht mehr mit. Es wird störend sein, unterbrechend und auf der Straße stattfinden.
Die direkte Konfrontation mit unbeteiligten Bürgern oder der Polizei sucht die letzte Generation aber nicht mehr. Auch ist nicht mehr die Rede von Tempolimit oder 9-Euro-Ticket. Jetzt soll es darum gehen, ein Gesamtversagen der Bundesregierung aufzuzeigen. Mit Massenprotesten die Wirkung erzielen, so wie in den Niederlanden. Der Geowissenschaftler Nico Pforzheim von der Uni Bonn nennt das Beispiel A12-Protest.
Dort ist so ein Autobahnzubringer vor dem Parlament in Den Haag immer wieder besetzt worden und Am Ende waren 10.000 Leute auf der Straße und damit ist eine Forderung durchgesetzt worden. Und zwar ist im Parlament dann beschlossen worden, dass die Regierung einen Plan vorlegen muss, wie die fossilen Subventionen zurückgefahren werden.
Allein auf die Wirkung von Straßenprotesten will sich die letzte Generation aber nicht verlassen. Schon bald sollen weitere Politiker und Entscheidungsträger direkt in ihrem Umfeld medienwirksam zur Rede gestellt werden. Hoffnung setzt die Gruppe auch in den Bundespräsidenten. Frank-Walter Steinmeier soll Ehrlichkeit in die Debatte um den Klimawandel bringen, auch um nicht weiter rechtsextreme Parteien zu stärken.